HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Melkova. Sie ist eine Meisterin darin, aktuelle gesellschaftliche Themen in spannenden Lesestoff zu verwandeln. Julie C., Schriftstellerin und streitbare Intellektuelle. Zuletzt gelang ihr mit ihrem Gesellschaftsroman Unterleuten ein vielbeachteter Bestseller. Darin erzählt sie von Menschen, die aus Egoismus ihre Überzeugungen verraten. In ihrem neuen Buch Leere Herzen geht Julie C. noch einen Schritt weiter und zeichnet ein düsteres Zukunftsszenario. Wir lernen eine Generation kennen, die gar keine Überzeugungen und Werte mehr hat und als Ausweg oft nur noch den Selbstmord sieht. Den gibt es in der Zukunft dann sogar als Dienstleistung. Wie der neue Roman entstanden ist und welche Gedanken sich die Autorin über den Zustand unserer Gesellschaft macht, darüber spreche ich jetzt mit Julie C. in HR Info, das Interview. Julie C., wie würden Sie sich persönlich einschätzen? Sind Sie ein lebensfroher Mensch?
Nee, ich glaube nicht. Ich hätte jetzt so gerne Ja gerufen und dabei ein kleines Tänzchen aufgeführt hier vor dem Mikrofon. Ich würde sagen, meine Grundneigung ist eher Melancholie, vielleicht auch manchmal Frustration. Es gibt dann aber gleichzeitig einen ganz starken Trieb in mir, der immer dagegen arbeitet und sagt, nein, das kann nicht sein. Die Welt ist kein dunkler Ort. Im Gegenteil, die Welt ist ein heller Ort und man muss hinausgehen und sie ja auch genießen und sie sich zu eigen machen und daran teilnehmen. Also das ist so ein bisschen ein widersprüchliches Hin und Her.
Aber in Ihrem neuen Roman Leere Herzen, da sind Sie eher so diesem dunklen Abgrund in sich und vielleicht in anderen gefolgt. Wir lernen Menschen darin kennen, die lebensmüde sind, suizidgefährdet und andere, die daraus ein Geschäftsmodell entwickelt haben.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich auch beim Schreiben das Gefühl hatte, ich steige da wirklich auch in die Keller meiner eigenen Persönlichkeit hinab.
Das hat man gemerkt.
Nicht immer nur angenehm. Es ist dennoch ein Text, der zumindest am Ende versucht aufzuzeigen, dass man aus diesem Keller auch wieder hinauskommt, dass das keine Endstation ist. Und es ist vor allem auch ein Text, der eben tatsächlich auch versucht, etwas zu sagen über den Zeitgeist, in dem wir leben, über die Welt, in der wir leben, über die Gefühle, die sie in uns auslöst, eben vielleicht auch nicht nur in mir. Also ich denke, ich bin da vielleicht oder ich hoffe, dass ich das bin, auch Repräsentant einer Zeitgenossenschaft. Und vielleicht können sich Leser eben dann auch darin wiedererkennen und wiederfinden.
Die Geschichte spielt ja in der nahen Zukunft. Angela Merkel ist nicht mehr Bundeskanzlerin. Die Bewegung der besorgten Bürger, BBB, hat die Regierungsgeschäfte übernommen. Europa zerfällt immer mehr. Nach dem Brexit bereitet auch Frankreich jetzt den Frexit vor. Der islamistische Terror ist kein globales Problem mehr, dafür aber die steigende Selbstmordrate. Im Mittelpunkt Ihres Romans steht eine kleine Heilpraxis. Sie heißt Die Brücke und die vermittelt Selbstmordkandidaten an Organisationen, zum Beispiel Umweltorganisationen, die medienwirksame Anschläge planen und den Tod von Selbstmordattentätern ganz gut gebrauchen können. Ein gruseliges Setting, finde ich. Wie sind Sie drauf gekommen? Also unabhängig davon, dass Sie das Düstere sowieso schon in Ihrem Charakter irgendwo auch drin haben.
Also es gab tatsächlich einen konkreten Moment, wo mir die Grundidee für die Geschichte eingefallen ist, dass war in Braunschweig, deswegen spielt der Roman da jetzt auch. Also ich saß da eben an einem Kaffeehaustisch und las, wie man das manchmal so macht, die Schlagzeilen eines Online-Magazins, also wirklich nur die Schlagzeilen. Und zufällig an diesem Tag kam es zu einer Häufung von, ich sag jetzt mal, kleinen Selbstmordattentaten. Also nicht ganz groß mit vielen Opferzahlen, sondern so kleine Absurditäten. Eine 16-Jährige geht mit einem Messer auf einen uniformierten Bahnbeamten los. Etwas in dieser Art, also so an der Grenze zwischen Amok und Attentat. Und es kam zu so einer Häufung und es kam mir so absurd vor. Und ich dachte irgendwie, wie krass ist das eigentlich, dass diese anarchischen, terroristischen Inflationen, die uns da überfallen, sich paaren mit einer Gesellschaft, die eigentlich immer sauberer werden möchte, sicherer werden möchte, effizienter sein möchte, die funktionieren möchte, die eigentlich Störungen überhaupt nicht mehr erträgt, die schon bei der kleinsten Belästigung ausfreakt. Und dieses große Paradox kommt irgendwie so zusammen. Und daraus ist dann eben auch die Idee zu der Geschichte geboren. Also mit dieser Grundannahme kann man Terror nicht eigentlich auch sauber, effizient und kommerziell und eintragsreich machen, sodass am Ende alle was davon haben? Das läuft irgendwie viel besser mit weniger Opferzahlen und die Medien kriegen ihre Skandale, die sie brauchen und die Organisationen kriegen Aufmerksamkeit. Die Attentäter wollen eh sterben, ja, also am Ende ist es doch eigentlich super. Also
super für alle Beteiligten.
Genau, also das zumindest die Argumentation jetzt von diesen beiden Start-up-Betreibern, die Brücke eben erfunden haben und damit auch sehr erfolgreich sind. Also das ist einerseits eine total zynische Argumentation natürlich. Mhm. Andererseits, glaube ich, zeigt es schon eine Haltung, die wir alle haben. Also uns auch an das eigentlich Schockierende schnell zu gewöhnen und es auch so zurecht zu argumentieren, dass wir damit dann doch wieder ganz gut leben können.
Britta, das ist ja eine ihrer Protagonistinnen, die Leiterin dieses Vereins oder dieser Praxis, die sagt an einer Stelle, tief in uns drin ist ein Loch. Wir haben keine Ahnung, wer wir sind, sein wollen oder sollen. Ist das das Grundproblem?
Ja, es ist schon ein Grundproblem. Es berührt eine Frage, die wir oft unter dem Stichwort Identität ja auch behandeln, auch schon seit längerer Zeit. Oder wir haben eine Zeit lang gesprochen von Werteverlust, wir haben gesprochen von transzendentaler Obdachlosigkeit. Das sind alles Begriffe, die, glaube ich, letztlich dasselbe bezeichnen, nämlich so eine Verunsicherung des modernen Menschen, des zeitgenössischen Menschen darüber, ich sag mal salopp, worum es eigentlich noch geht. Also was jetzt übers individuelle Überleben und uns sich wohlfühlen hinaus eigentlich noch sowas ist wie ein Menschheitsziel oder ein gemeinsames Anliegen, eine Vision, irgendetwas, was uns in den Geschehnissen verortet und was uns auch immer wieder hilft, bei anstehenden Fragen empfinden zu können, welches unser Weg ist. Es ist ja ein Thriller, der hat irgendwie am Ende eben auch einen Showdown. Und mir ist es schon wichtig, auch wenn ich jetzt nicht verraten will, was am Schluss passiert.
Das dürfen wir nicht.
Dass es ein Happy End ist in gewisser Weise, also für die Hauptfiguren, dass sie im Grunde einen Weg heraus aus diesem Dilemma finden.
Wenn Sie sagen, Sie wollten bestimmte Probleme der Jetztzeit darin verarbeiten, darf man das als Leser auch als Weckruf verstehen? Denn also mir ist es schon so gegangen, ganz am Anfang des Buches, wo man ja normalerweise immer die Widmung reinschreibt, also da schreiben andere Autoren rein, meinen Kindern oder meinem geliebten Mann oder so, da haben sie reingeschrieben, da, so seid ihr. Das habe ich schon so ein bisschen als aggressives, dem Leser was von Kopfschleudern verstanden. Möchten Sie das Buch als Weckruf auch verstanden wissen?
Als Weckruf vielleicht auch als eine Provokation in gewisser Weise, weil es spielt ja in der Zukunft, weil ich Dinge weiterdenken wollte. Also weil ich mit der Fantasie durch Übertreibung, durch ein Fortführen dessen, was wir erleben, deutlich machen wollte, in was für einer Situation wir uns eigentlich befinden. Und dass immer mehr wirklich kluge, denkende Menschen sich abwenden von den gesellschaftlichen Belangen, von der Politik, das habe ich sozusagen jetzt weitergedacht.
Das ist auch eine Fortsetzung von Unter Leuten, Ihrem Bestseller so ein bisschen, habe ich das Gefühl, oder?
Ich gebe gerne zu, ich glaube, das macht vielleicht auch fast jeder Autor so ein bisschen, dass man letztlich doch auch immer wieder, wenn man es jetzt so analysiert, wie wir beide gerade, sich um ähnliche Grundfragen dreht, weil jeder Mensch hat, glaube ich, so auch seine Lebensthemen, die Sachen, die ihm besonders wichtig sind, vielleicht auch in der Auseinandersetzung mit sich selbst. Und darum kreist man dann eben auch als Schriftstellerin immer wieder. Und diese Frage, wie können wir eigentlich in diesen hochindividualisierten Zeiten noch sowas wie einen gemeinschaftlichen Kern finden, den wir Menschen unbedingt brauchen, meiner Auffassung nach. Also ich glaube, als Einzelwesen sind wir nicht denkbar, da sind wir nicht geistig gesund. Wir müssen Herdentiere sein dürfen, ohne jetzt aber möglichst gleich wieder irgendeiner ideologischen Fahne hinterher zu rennen. Ja, also wo ist sozusagen die Möglichkeit für ein Miteinander in individualistischen Zeiten? Das ist so eine Frage, die ich mir eben immer wieder stelle und die letztlich jetzt auch in leere Herzen wieder auftaucht.
H-Info, das Interview mit Julie C., vielfach mit Literaturpreisen ausgezeichnete Gegenwartsautorin, Juristin, Essayistin und streitbare Intellektuelle. Frau C., Sie sind eine Autorin, die sich ja seit Jahren politisch engagiert und positioniert. Wie kommt es, dass Sie sich eben nicht wie viele andere enttäuscht vom Politikbetrieb abgewendet haben, sondern sich immer wieder beharrlich und leidenschaftlich in die gesellschaftliche Debatte einmischen?
Also ganz schlicht gesagt, weil ich es echt wichtig finde und auch, weil wir haben am Anfang ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, ich persönlich immer wieder auch unter so einer Fahne des Trotzdem in gewisser Weise mich aufraffe und versuche rauszugehen. Also vielen Gefühlen, die ich eben auch kenne und die in Leere Herzen beschrieben sind, zum Trotze. Also diese Gefühle der Resignation, man könne in dieser großen, weiten, komplizierten Welt doch eigentlich nicht wirklich etwas ändern. Wir hätten noch gar keinen Einfluss und es gäbe sozusagen einen Sog in die Apokalypse, in den Abgrund hinein und man kann sich nicht dagegen stemmen. Man kann eigentlich nur den Kopf in den Sand stecken. Also diese Gefühle, die kenne ich alle absolut am eigenen Leib. Und meine persönliche Strategie ist dann eben, zu sagen, ich gebe dem aber jetzt nicht nach, sondern je stärker die werden, desto mehr versuche ich eigentlich entgegenzuwirken und teilzunehmen und eben doch was zu tun und sei es so vergeblich, wie es will. Es geht um die Entscheidung an sich, um den Versuch an sich und nicht um die Frage, kann man jetzt die Wirkung evaluieren und war das jetzt super effizient oder so.
Haben Sie es vielleicht auch in den Genen, denn Ihr Vater war Direktor beim Deutschen Bundestag, damals noch in Bonn. Da gehörte Politik doch für Sie zum Alltag.
Ja, das ist tatsächlich so, zumindest eben im Alltagsgespräch. Mein Vater ist zwar kein aktiver Politiker gewesen, aber eben in der Verwaltung sozusagen ein naher und enger Beobachter der politischen Prozesse und hat immer gerne dann auch erzählt von dem, was ihn da umtreibt und was er sieht und was er glaubt. Und ja, wir haben das in der Familie in gewisser Weise eben begleitet und auch schon früh in der Kindheit meines Bruders und von mir angefangen, Politik als sowas ja, wirklich ganz Alltägliches zu begreifen. Also nicht als irgendein Sonderthema, sondern als etwas, was genauso besprochen wird wie das Wetter und die Schule und irgendwelche Freizeitaktivitäten. Also eigentlich gleichgeordnet mit so den anderen Dingen des menschlichen Lebens.
Sie engagieren sich seit langem für die SPD, sind auch seit kurzem SPD-Mitglied. Sie haben Anfang des Jahres den Martin-Schulz-Hype mitgenommen. Wie schwer hat Sie das Scheitern Ihrer Partei bei der Bundestagswahl getroffen?
Sehr schwer. Also es war ja nicht ganz unvorhersehbar. Von daher hatte man sozusagen eine Zeit, sich im eigenen Frust dann schon mal gemütlich einzurichten. Aber ich kann wirklich nicht verhehlen, dass das für mich ein harter Schlag ist, einfach weil ich tatsächlich ganz fest glaube, es wäre Zeit für einen Wechsel. Und es tut uns nicht gut, weiter von Frau Merkel regiert zu werden. Also nicht, weil ich sie jetzt so furchtbar finde oder grandios ablehne, sondern weil ich einfach glaube, dass wir hineinregiert worden sind in ein stagnatives Gefühl, was einfach dieser Abwendung von Politik der Bürger immer weiter zuträgt und was letztlich auch eben führt zu diesem sehr, sehr unerfreulichen Erfolg der AfD. Also ich glaube nicht so sehr, dass das sozusagen jetzt nur die Neuentdeckung des deutschen Rechtsradikalismus ist, sondern ich glaube vielmehr, dass wir es mit einer Folge von Staatsverachtung und Institutionenverachtung und Abwendung von der Gemeinschaft zu tun haben, die dann dazu führt, dass Leute so eine Wahlentscheidung treffen. Also Wahl als Anti-Wahl sozusagen. Man nennt das ja auch Protestwahl oder so.
War es denn richtig, dass die SPD in die Opposition gegangen ist, um sich neu zu finden?
Ich glaube, es war unverzichtbar und für unser Weiterkommen als Gesellschaft, glaube ich, ist es tatsächlich auch gut, weil egal, was jetzt passiert, kommt Jamaika zustande oder nicht, es wird zumindest eine Veränderung sein gegenüber der Art, wie Politik in den letzten zwei Legislaturperioden gelaufen ist. Und ich glaube, das ist wichtig, um Menschen auch wieder so ein bisschen aufzuwecken und zu sagen, pass mal auf, das ist hier nicht die Wiederkehr des ewig Gleichen, sondern das ist ein Prozess und der geht in eine bestimmte Richtung. Und wir müssen uns fragen, ist es die Richtung, die wir wollen? Und wenn nicht, dann müssen wir das umformulieren und umgestalten und raus aus diesem Gefühl, es würde sich eigentlich alles im Kreis drehen die ganze Zeit.
Haben Sie eigentlich mal drüber nachgedacht, auch in die Politik einzutreten?
Nee, also ich habe tatsächlich immer wieder mal, spüre ich so Anwandlung zu sagen, ich gehe jetzt in die aktive Politik. Also das passiert meistens dann, wenn ich mich über irgendetwas ganz besonders aufrege oder mal wieder glaube, ich wüsste es einfach definitiv besser als alle anderen. Ja, so dieses, warum machen die nicht einfach das und das?
Das, was ich sage.
Genau, zum Beispiel das, was ich sage. Und dann ist natürlich sozusagen die ehrliche Folge, ja, wenn ich das will, dann muss ich eben auch der werden, der was zu sagen hat. Das heißt, dann muss ich hinein in diese aktive Politik und die damit verbundenen Anstrengungen auf mich nehmen. Es ist aber eben nun mal so, dass ich Autorin bin und das eigentlich auch bleiben möchte und ich mir nicht gut vorstellen kann, zeitlich nicht, aber auch nicht von der inneren Haltung sozusagen, wie sich das miteinander vereinbaren lassen soll, weil Autoren sind doch Menschen, die eher daran gewöhnt sind, allein zu arbeiten, einen subjektiven Blick auf die Welt zu richten. Und ich sag mal, ich würde mich als nicht besonders teamfähig beschreiben. Und schon da, glaube ich, liegt eine wichtige Hürde auf dem Weg in die aktive Politik. Also es wäre, glaube ich, eine Fehleinschätzung meiner selbst, wenn ich jetzt sagen würde, ja klar, warum nicht, kann ich auch. Ja, ich kann es nicht. Ich bewundere die Leute, die es tun und die es können. Und ich respektiere das sehr.
Ich habe vor kurzem im Spiegel einen Meinungsartikel von Ihnen gelesen über die Zukunft der SPD und mit Blick auf die Sondierungsgespräche zu einer möglichen Jamaika-Koalition. Überschrift: Alte Tante, SPD, rette uns. Ehrlich gesagt, was kann die SPD denn da noch retten?
Also ich habe das ja sozusagen mit einem Blick auf ein ganz bestimmtes Thema geschrieben. Mir ging es um Europa und um die Tatsache, dass ganz viele wichtige Fragen, die uns als Gesellschaft umtreiben, nur mit einer europäischen Perspektive lösbar sind. Und wir aber dennoch jetzt sehr stark daran gewöhnt wurden in den letzten Jahren, und das ist leider ein fortschreitender Prozess, wieder innerdeutscher zu denken, auch nationalistischer in gewisser Weise wieder zu denken und das europäische Projekt eigentlich eher als Problem zu sehen und nicht als Lösung. Ja, so als wäre die Europäische Union eigentlich der Krisenort und der Ort, an dem man ständig irgendwas reparieren muss, und nicht mehr das zu sehen als eine Struktur, mit der wir in der Lage sind, zukunftsfest zu werden. Und mein Aufruf ging eben dahingehend, dass aus meiner Sicht momentan die SPD wirklich die Partei ist, die dafür prädestiniert wäre, sich dieses Europathemas anzunehmen. Erstens, weil es die anderen nicht tun werden, und zweitens, weil die SPD gerade durch Martin Schulz eben auch, da jetzt zurzeit auch besonders viel Kompetenz und Expertise besitzt.
Die Meinung von Julie C. in HR Info das Interview. Frau C., in unserer Sendung kommt immer auch unsere Interviewbox zum Einsatz. Die habe ich hier neben mir. Da tun wir für jeden Gast etwas rein. Sie sind uns ja aus einem Studio in Berlin zugeschaltet, deswegen können Sie das natürlich nicht sehen, aber ich habe extra für Sie Töne reingetan. Und zwar folgendes Szenario. Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Möglichkeit, einige der Jamaika-Unterhändler zu einem Abendessen zu treffen. Folgende Kandidaten habe ich zur Auswahl. Hier ist der erste.
Sie müssen ja immer sehen, da verhandeln Partner, die sich nicht gesucht haben. Ja? Das ist so, als wenn Sie heiraten müssten mit jemandem, der Sie gar nicht leiden können. Ja? Aber eine Vernunft-Ehe muss man eben schließen und in der Hoffnung, die Liebe kommt dann dazu.
Wir haben ihn natürlich erkannt, Winfried Kretschmann, der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Hier kommt die Nummer zwei.
Es hieß lange Zeit, Mensch, hier wird in Deutschland nicht debattiert bei den Parteien. Jetzt debattieren wir, und ich denke, man soll sich die Themen anschauen und erstmal auch ins Gelingen verliebt sein, dass man etwas erreichen will.
Haben Sie auch erkannt, ne? Julia Klöckner, stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende, und der Kandidat Nummer drei, den ich im Angebot habe für Sie.
Wir haben extrem starke Nerven, sind sehr strapazierfähig und haben Freude auch am politischen Austausch.
FDP-Chef Christian Lindner. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie wollen zu Ihrem Lieblingsitaliener, und leider gibt es dort, wo das Abendessen stattfinden soll, aber nur noch einen ganz kleinen Katzentisch mit zwei Sitzplätzen. Sie dürfen also nur einen bzw. eine der Kandidaten aussuchen, mit dem oder der Sie gerne essen gehen und sich unterhalten wollen. Wen nehmen Sie mit von den dreien?
Ach, kann ich die nicht alle drei auf einen Stuhl setzen? Oder was? Einen auf den Schoß nehmen?
Die finden Sie gleich alle drei spannend?
Auf jeden Fall. Und ich fände vor allem jetzt auch die Chance, tatsächlich in den laufenden Sondierungen kurz vor den Koalitionsverhandlungen mit den allen nochmal zu sprechen. Das fände ich ganz toll. Also finden die da nicht eine Lösung, oder die stehen alle um den Tisch oder so?
Vielleicht muss man mit Ihrem Lieblingsitaliener sprechen. Was würden Sie denn denen einflüstern wollen?
Natürlich eine Menge, wenn es jetzt nur darum ginge, quasi meine persönlichen politischen Vorlieben an die hinzureden. Allein da hätte ich schon eine lange Liste.
Aber ja, worum Sie sind ja doch ziemlich SPD gebrandet. Glauben Sie, Ihre Meinung?
Bin ich gar nicht so sehr.
Wird gehört?
Ja, total, auf jeden Fall. Also es ist ja ohnehin so in der Politik, dass man vielleicht sich einer Partei zugehöriger fühlt als anderen. Aber wir leben ja nun nicht mehr in Zeitaltern von Lagerkämpfen, wo sozusagen dann alle anderen Parteien der Feind sind und auch so weit weg, dass man mit denen gar nicht reden kann, ohne sofort Aggression zu kriegen. Also so ist es ja nun nicht. Also ich finde, auch mit Herrn Lindner und Frau Klöckner und Herrn Kretschmer würde ich Themen finden, wo wir gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Also da bin ich mir ganz sicher. Und letztlich ist es ja auch das, worum es in den Koalitionsverhandlungen gehen soll. Und ich würde es einfach spannend finden. In den O-Tönen war jetzt gerade ja so viel Bezug darauf, wie schaffen wir es überhaupt, Jamaika-mäßig unter einen Hut zu kommen? Geht das überhaupt? Mal so ein bisschen abzufragen, wo da eigentlich so die roten Linien tatsächlich bei den Parteien sind. Das finde ich eine sehr spannende Frage. Also wie viel ist Verhandlungsmasse und wo sagt dann ein Grüner oder eben ein FDP-Mann so, nee, also bis hierhin und tatsächlich nicht weiter, abgesehen vom medialen Theater Donner. Also wo ist eigentlich hier der harte Kern meiner politischen Identität?
Also setzen wir Herrn Kretschmann auf ihren Schoß und Frau Klöckner und Herrn Lindner gegenüber auf den anderen Stuhl. Das wird ein spannender Abend, glaube ich. Das ist ja das, was Sie oft beklagen. Es gibt in Deutschland zu wenige Intellektuelle bzw. Schriftsteller, die sich öffentlich politisch zu Wort melden. Sie tun das häufig und ernten dafür nicht nur immer Anerkennung. Man hat sie auch schon als Oberlehrerin und Dampfplauderin beschimpft. Tut es weh?
Ja, schon. Also generell tut es immer weh, wenn man auf so eine, sag ich mal, nicht besonders sachliche Weise kritisiert wird. Ich empfinde es dann oft auch als beleidigend. Also so persönlich finde ich es schon schmerzvoll, aber ich finde es sozusagen auch für unseren Gesamtdiskurs als eher schmerzvoll, wenn man quasi Menschen, die jetzt eben nicht professionelle Journalisten oder professionelle Politiker sind, in gewisser Weise den Zugang zu diesem Diskurs verwehren möchte, indem man sagt, na, wenn ihr aber mitredet, dann seid ihr Dampfplauderer. Ja? Also wir alle anderen dürfen das. Für uns ist das das Tagesgeschäft, das ist unser Beruf. Aber die anderen stehen eben außen und haben gefälligst zuzuhören. Also das ist genau das, was ich ja eigentlich gern ändern würde. Also dass wieder so das Gefühl entsteht, das politische Gespräch betrifft tatsächlich jeden Einzelnen, ganz egal, was er von Beruf ist oder was er für eine Funktion hat. Und das darf auch jeder daran teilnehmen, das ist erwünscht.
Sie waren ja auch früher politische Aktivistin, sind auf die Straße gegangen, auf Demos, zum Beispiel 2013 wegen der NSA-Ausspäh-Affäre. Da haben Sie eine Petition initiiert und von der Kanzlerin eine Reaktion auf den Skandal gefordert, was übrigens nie passiert ist. Das machen Sie heute alles nicht mehr. In welcher Rolle sehen Sie sich selbst? Sie haben eben gesagt, Sie sind nur noch Autorin. Haben Sie sich auch ein bisschen zurückgezogen auf das Schreiben?
Nee, ich sehe da gar nicht so einen Bruch, weil es für mich immer Phasen gab, wenn einfach auch abhängig von bestimmten Ereignissen, die passiert sind, wo ich mich quasi stärker aktivistisch gezeigt habe und dann wieder Phasen, wo ich eher am Schreibtisch saß und versucht habe, meine Meinung in Worte zu fassen. Also das hängt eben auch immer so ein bisschen davon ab. Ich fühle mich ja nicht zuständig für alles, was passiert, sondern ich habe eben so meine Lieblingsthemen und meine Kernthemen. Und zum Beispiel die Digitalisierung ist ein wichtiges davon. Und als dann eben Snowden losging und die damalige Debatte auch, war ich sozusagen ganz stark aufgerufen, jetzt auch wirklich auf die Straße zu gehen und zu versuchen, die Gunst der Stunde zu nutzen, um die Politik zum Reagieren zu bringen. Mal unabhängig von der Frage, wie gut das geklappt hat. Ja, aber es war zumindest halt der Impuls.
Es war der Versuch.
Es war der Versuch. Und ich will jetzt gar nicht sagen, das passiert aber nie wieder. Sowas mache ich nicht mehr.
Also, aber Sie haben ja schon in gewisser Weise so ein bisschen die Flucht angetreten. Seit einigen Jahren in einem kleinen Dorf in Brandenburg. 300 Menschen leben dort ungefähr, was sie ja auch zu dem Bestseller Unter Leuten inspiriert hat. Sie leben dort mit Mann, zwei Kindern, Hund und Pferden. Das ist ja schon auch ein Stück weit Eskapismus. Mischen Sie sich jetzt doch mehr über Ihre Bücher ein? Die werden ja mittlerweile auch von einem Millionenpublikum gelesen. Das ist letztendlich auch eine ganz schöne Macht.
Also jetzt keine Macht im machiavellistischen Sinne natürlich. Es ist vielleicht die Möglichkeit, sozusagen Ideen zu übertragen. In dem Sinne ist es halt auch Macht. Aber ich muss trotzdem noch mal so ein bisschen einhaken, nur damit da nicht ein ganz falsches Bild entsteht. Also auf dem Land habe ich auch schon gelebt, als ich wegen Snowden und den Folgen auf der Straße war. Ja? Also das ist für mich, sind es nicht so schwarz-weiße Lebensentscheidungen, so nach dem Motto, entweder ich lebe in der Stadt, dann bin ich ein politisch aktiver Mensch, oder ich lebe auf dem Land, dann bin ich hier so ein eskapistischer Biotomatenzüchter. Also das sind eigentlich eher so Schubladen und Unterscheidungen, gegen die ich versuche anzuarbeiten, weil die, glaube ich, dazu führen, dass Menschen tatsächlich sich dann ausgeschlossen fühlen, rausgedrängt oder eher dazu berufen, auch abzutauchen. Also ich würde halt sagen, egal wo man lebt, heutzutage allemal, wir sind alle viel mobiler als in der Vergangenheit, kann man teilnehmen an dem, was die Gemeinschaft betrifft. Und ich finde es jetzt auch nicht so wichtig, ob man vorm Kanzleramt steht mit einem Transparent in der Hand oder ob man auf Gemeindeebene sich an einem Projekt beteiligt, was vielleicht alten Menschen hilft oder was auch immer. Also es geht ja eigentlich nur, was heißt hier schon nur, ja, aber es geht eigentlich darum, in sich selber den Weg zu finden, an der Welt, die einen umgibt, teilzunehmen. Und zwar über hinaus über das persönliche Bedürfnis nach sich wohlfühlen oder Sicherheit oder Bequemlichkeit. Also das ist schon, was ich eigentlich politisch sein nennen würde.
Dankeschön, Julie C.
Sehr gerne.
Ihr neues Buch Leere Herzen erscheint am 13. November im Luchterhand Verlag. Das war HR Info, das Interview. Mehr über diese Sendung und den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Mariella Milkova.